Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. Gut Care steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht bereuen.
BIO 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
Hallo Daniel, schön, dass du hier bist.
Hallo Unkas, ja danke, dass ich bei dir sein darf.
Du, wir beide wollen uns ein bisschen über, ja, darüber unterhalten, wie der Mensch wirkt in der Landwirtschaft, im Umgang mit der Natur vielleicht und wie sich auch dadurch unsere Ernährungssituation ändert, wo da vielleicht Probleme bestehen, wie sich die Erde an sich einfach transformiert, ob das in die Richtung geht, in die wir gehen wollen. Und wir wollen uns aber auch so ein bisschen, dahinter schauen, weil wir sehen, wie tief wir da reingehen, vielleicht uns Geldsystem ein bisschen anschauen, so ein bisschen die Hintergründe, weil wir, wenn wir was ändern wollen, es soll auch wirklich heute darum gehen, was kann man ändern, muss man aber trotzdem auch verstehen, wie es so gekommen ist, oder? Weil sonst ist die Gefahr, sagen wir mal, extrem groß, dass ich immer wieder das Gleiche tue. Stell dich doch gerne mal ein bisschen vor, wie bist denn du zu dem Thema, zu deinem Thema gekommen? Stell dich einfach mal ein bisschen vor.
Ja, genau, jetzt versuche ich das nicht so lang zu machen, aber Unkas hat ja schon im Vorgespräch ein bisschen gesagt, wie wir da einsteigen, und ich glaube, eine Vorstellung ist da eine ganz gute Geschichte. Also ich bin mittlerweile, würde ich mich als Permakulturdesigner, Ökosystemdesigner bezeichnen, und da bin ich eigentlich hingekommen, als ich nach meinem Abitur 2010 müsste das gewesen sein, keinen Bock auf Studium hatte, weil mir das alles viel zu verschult war. Und dann habe ich halt beschlossen, erstmal eine Ausbildung als Versicherungskaufmann zu machen. Wie ich da drauf gekommen bin, das war damals eigentlich eher noch so, dass ich nach dem Abitur eigentlich nicht so richtig wusste, wo ich hin will. Und wie das dann immer so ist, wenn man noch unbewusst unterwegs ist, dann macht man halt was einem irgendwie so zufällt. Was ich im Nachhinein auch überhaupt nicht bereue, das war eigentlich eine sehr schöne Geschichte, denn darüber habe ich eigentlich schon während meiner Ausbildung das Geldsystem kennengelernt, sehr, sehr kritisch hinterfragt, was damals eigentlich kaum jemand, also in der so energisch gemacht hat wie ich. Ich habe da meine Berufsmitschüler und Berufsschullehrer in diesem Finanzzentrum da ziemlich genervt. Ja. Die waren auch nicht immer so, so froh, dass ich da war, glaube ich. Genau, damals war das ja alles noch Verschwörungstheorie, wenn man über Geldschöpfung gesprochen hat, also Geldschöpfung aus dem Nichts, also Fiat-Geld ist Werde-Geld, ja. Was ja heute eigentlich Mainstream ist und die MMTler wie Maurice Höfgen und Co. ja sogar noch glorifizieren. Wer da keine Ahnung hat, jetzt auch nicht so wichtig, kann man sich Maurice Höfgen mal angucken, aber ja, da gibt's ein schönes Interview mit Roman Rehr zusammen, damit mal die Absurdität klar wird von dieser Denkrichtung. Genau, und das war so mein Einstieg in die Funktion, wo ich gemerkt habe, so was läuft hier eigentlich weltweit, also dieses Finanzsystem, da hängt für mich halt nach wie vor alles dran. wo ich gemerkt habe, wie die Welt hier aufgeteilt wird, wie auch die Macht aufgeteilt wird über das Fiat-Geldsystem. Ja, indem man sich über Gelddrucken einfach alles aneignen kann und dann eine sehr, sehr ungerechte Verteilung einfach da ist. Und ich will da gar keine Feindbilder aufmachen oder irgendwelche Verschwörungstheorien, ob das jetzt alles gewollt ist, das ist mir eigentlich egal, weil am Ende läuft dieses System halt dahin, dass wir halt eine sehr, sehr ineffiziente Planung haben, eine zentralisierte Planung, weil sehr kleine Machtkonstrukte sich sehr viel aneignen können und am Ende da alles dranhängen. Das läuft wahrscheinlich schon seit 5000 Jahren, wenn man dem Anthropologen David Graeber glauben darf, der das schöne Buch geschrieben hat, Schulden, die ersten 5000 Jahre. Sehr, sehr lesenswert. Das war so für mich, auch über andere Bücher und Papiere halt der Bundesbank und so weiter, wo ich dann halt wirklich auch nachlesen konnte, wie Geldschöpfung funktioniert. Sie machen ja auch kein Geheimnis draus, es steht da schon mit drin. Und über die einfache Bilanz der Sparkasse, die ich mir dann so in meinem Nachbardorf angeguckt habe und festgestellt habe, oh, die hat ja gar kein Eigenkapital. Ja. Wo ich dann meinen Berufsmitschülern gesagt habe, hier, guck, da steht's doch. Was habt ihr denn für ein Problem? Das ist doch gerade, also guckt doch einfach in die Bilanzen rein. Das ist bei eurer Bank doch genauso. Guckt doch einfach nach, ja.
Okay. Kommen wir am Anfang jetzt nicht so tief da rein. Den Bogen weiter, wie du zur Landwirtschaft gekommen bist.
Ja, genau. Und dann habe ich halt gemerkt, es ist alles sehr, sehr negativ und da gibt's auch nicht wirklich Lösungen. Auf die Lösungen kann ich da später nochmal kommen. Also damals gab's da noch keine Lösung, die ich zumindest gesehen habe. Ich bin halt nicht der Typ, der dann irgendwie nichts macht. Also ich muss irgendwie auch händisch immer was machen. Ich habe schon immer gerne handwerklich was gemacht und den Boden gewühlt. Und dann bin ich halt auf die Permakultur gestoßen. Auf Sepp Holzer und wie sie alle heißen. Fortier, Market Gardening und habe mir dann da Bücher ohne Ende reingezogen, habe ganz viele Projekte besucht. Und daraus sind dann eigentlich so als Nebenprodukt von meinem Interesse, ich bin da so, ja, wie ein schwarzes Loch, ich will das dann alles wissen. Hab dann auch irgendwie irgendwann begriffen, dass ich wahrscheinlich Autodidakt bin und hab mir dann halt diese ganzen Projekte auch angeguckt, die es da in Deutschland schon gab. Also nicht alle, aber ein Teil, der mich halt interessiert hat. Also dadurch auch eine schöne Freundschaft mit Bernhard Gruber entstanden, der den wahrscheinlich ja ältesten Waldgarten im deutschsprachigen europäischen Bereich hat. Und hab dann selber ein Projekt angefangen, nach und nach, woraus jetzt unser Verein auch erwachsen ist, wo ich halt selber ganz, ganz viel ausprobiere und versuche den Leuten da draußen mit unserem YouTube-Kanal und unserer Seite halt Wissen über Permakultur zu vermitteln, damit sie selbst wirksam werden können, damit sie selber was in dieser Welt im Kleinen, aber dann am Ende doch im ganz Großen nämlich bewirken kann, ja, weil umso mehr das machen, umso mehr passiert da. Und das ist so mein Werdegang. Und deswegen bin ich, glaube ich, so ein bisschen so eine Rarität in der Ökoszene und in der Permakulturszene, weil ich halt eben als Quereinsteiger aus dem Finanzsystem gekommen bin und da einen ganz anderen Blick auf die Dinge habe und auch auf die Machtmechanismen, Wirtschaftsmechanismen auf diesem Planeten und glaube, eine Idee davon zu haben, warum das hier alles so läuft. Nicht, dass ich es jetzt komplett, also wer behauptet, der hat es komplett verstanden, das ist ja so schwierig, kann ich nicht ernst nehmen, aber ja, also so ein bisschen eine Idee habe ich, glaube ich, davon gekriegt, was hier eigentlich los ist, genau.
Ja, Daniel, ich versuche ja immer, mich in den Zuschauer, die Zuschauerin reinzuversetzen. Mich gerade gefragt, es gibt ja viele Menschen, die wohnen in Städten, ja, und jetzt ist so jemand, der in der Stadt wohnt, der denkt sich jetzt, hat er jetzt irgendwie um Garten oder so, da bin ich raus, weil habe ich keinen. Interessiert mich ja, jetzt sicher. Nicht. Ja? Genau. So, warum sollte jetzt so jemand, der in der Stadt wohnt, sich trotzdem für diese Episode interessieren?
Ja, Permakultur ist halt kein Prinzip, was nur Landwirtschaft macht. Es ist ein Designprinzip, was man eigentlich überall benutzen kann. Das kannst du sowohl auf Architektur anwenden, also im ganz Großen, also auch im Zweifel, wie man Städte plant. Es wird tatsächlich auch schon angewandt. Es wird, also die Methoden der Permakultur sind eigentlich schon längst eigentlich etabliert, auch in allen möglichen Bereichen, auch in der Industrie. Das ist so still und leise passiert, schon in den 2000er Jahren auf jeden Fall. Es wird nun nicht so drüber geredet, auch in der Landwirtschaft auch jetzt in größeren Projekten, genau. Und auch im Sozialen, also auch wie man miteinander umgeht, da kann die Permakultur auch ein sehr, sehr guter Leitfaden sein, um ein aus meiner Sicht wertvolleres und wertschätzenderes Miteinander zu finden, indem man sich einfach mal so die Prinzipien der Permakultur anguckt. Also ganz einfache Sachen wie versuche immer das Verbindende zu finden, anstatt das Teilende, ja immer zu gucken, selbst wenn mein Nachbar der Größte aus meiner Sicht ist, zu gucken, wo sind halt die gemeinsamen und verbindenden Punkte, wo kann ich da was Gemeinsames finden, anstatt zu gucken, wo ist die Trennung. Ja, und so hat die Permakultur über die Jahrzehnte, also der Bill Mollison mit dem David Holmgreen zusammen, hat das natürlich erstmal aus der Landwirtschaft entwickelt, aber sie haben relativ schnell festgestellt, dass es halt nicht reicht, für so einen gesellschaftlichen Wandel sich die Landwirtschaft anzugucken, sondern dass da halt alles dran hängt, also soziale Prozesse, Architektur, Industrie und ja, das ist halt dieser fette Wälzer auch draus entstanden von Bill Mollison, The Permaculture Manual, ja, gibt's auch auf Deutsch mittlerweile.
Ja, wir haben ja kriegerische Zeiten, leider.
Ja, schon lange, ne?
Ja, schon lange, aber jetzt ist ja natürlich, das ist ja schon nicht ohne, was jetzt gerade da passiert, wirklich extrem erschreckend. Aber immer, wenn man sich das außen betrachtet, das Große betrachtet, muss man sich natürlich fragen, wie sieht es denn im Kleinen aus, oder? So, wo fängt das denn an? Wo ist denn die Keimzelle davon? Und ich finde das jetzt interessant, wo du sagst, Permakultur ist irgendwie das Arbeiten mit der Natur, sag ich jetzt mal, im Anbau, der Landwirtschaft und so weiter. Aber das ist ja dann nur ein Bereich. Und wenn ich da verbinde, aber in der Beziehung zu meinen Kindern, in der Beziehung zu meinem Partner, in der Beziehung zu meinem Nachbar, zu meinem Chef, zu meinem Kollegen, der Frau in der Kasse, wenn ich dort immer trenne, dann bringt es nichts, wenn ich dann im Garten die Dinge zusammenfüge. So, also wo muss es anfangen? Es muss eine Einheit sein, die quasi von Herz zu Herz und dann weiter sich entwickelt. Und nur dann kann es irgendwann keine Kriege mehr geben und irgendwelche Leute, die sich da vor den Karren spannen lassen und uns da reinziehen. Ja. Das muss aber in uns, das geht nicht anders. Ja. Vor allem bei der aktuellen Machtkonstellation, die sich ja so aufgeschaukelt hat, das war bei Zinseszins und so weiter, das hat sich so aufgeschaukelt, das kann man jetzt so nicht mehr stoppen. Mhm. Das kann nur noch von innen heraus sich verändern. Das geht von außen nicht mehr.
Vielleicht müsste man da nochmal so ein bisschen historisch nochmal so ein bisschen gucken, wo kommt das eigentlich her, weil das ist vielen einfach auch nicht bewusst, wie eigentlich diese heutige Machtkonstellation entstanden ist. Ich wollte es eigentlich am Ende machen, aber vielleicht drehen wir das mal von hinten auf oder zäumen das Pferd, wie man so sagt, so schön von hinten
auf. Lass es tatsächlich zurückstellen.
Ja, okay.
Wenn wir also im späteren Teil, wenn wir da mal richtig dann einsteigen, dann sagen wir, los geht's, wie ist es dazu gekommen? Lass doch mal ganz kurz auf die Erde schauen. Wo stehen wir denn heutzutage? Jetzt ist 2024, wir machen seit angeblich, der Geschichte kann man ja auch nicht trauen, seit 12.000 Jahren, nur nach der Eiszeit, 10.000-12.000 Jahre machen wir Landwirtschaft, weil dann waren die Auerochsen weg und dann mussten wir uns irgendwie ansiedeln, weil es eigentlich nichts mehr zu fressen gab. Und so, das hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass die Erde so aussieht, wie sie aussieht. Wie sieht sie denn aus, mit deinen Augen betrachtet?
Genau, also da könnte man jetzt natürlich ewig ausschweifen, weil das weltweit auch sehr unterschiedlich aussieht. Ich würde das am Beispiel Deutschland, also westliche Welt, ist eigentlich Deutschland gar nicht so schlecht als Beispiel, mal festhalten, indem ich jetzt mal unterteile. Das sind so ein paar Unterpunkte. Also wir haben Wald und Forst, ein Drittel in Deutschland von der Landesfläche ungefähr. Also ungefähr ein Drittel ist Wald und Forst, ja. Dann haben wir ungefähr die Hälfte landwirtschaftliche Fläche und der Rest ist halt besiedelt, ja, in Form von Städten, Dörfern, genau. So, und jetzt haben diese unterschiedlichen Flächen aus meiner Sicht diverse Probleme aufgrund der Vergangenheit, wie wir damit umgegangen sind. Und zum Beispiel im Wald ist es so, dass wir aufgrund des Umgangs mit dem Wald einen Wald haben, der nicht sehr resilient ist. Das heißt, entweder haben wir große Monokulturen, ja, und gleichzeitig haben wir auch Altersklassenwälder, das heißt gleich alte Wälder, wo die Bäume alle sehr ähnlich gleich groß sind und unten quasi ist der Wald hohl. Das heißt, wir haben unten keine Verjüngung drinne, was dazu führt, dass das ein sehr anfälliger Wald ist gegenüber auch Wetterextremen, ja, Wind und auch Starkregen oder Starkschnee. Und dann haben wir Kronenbrüche, dann haben wir Kalamitäten, also Kahlschläge durch Wetterereignisse, durch Niederschlagsereignisse. Dazu kommt, dass dieser Wald aufgrund der Kalamitäten, die da die letzten Jahrzehnte mit einhergegangen sind, also überall Lücken drinne sind, zu Rehbiotopen geworden, also sind überall Rehbiotope, weil auf so Lichtungen sich Rehe, also Wild, nicht nur Rehe, also auch Rotwild, alles sehr, sehr wohl fühlt und wir dann der Wilhelm Bode, der den Dauerwaldkanal betreibt, der ist halt Forstfachmann, hat 20 Jahre lang den saarländischen Forst gemanagt, ungefähr, bin mir nicht gerade ganz sicher, wie lange. Und er sagt halt, wir haben ungefähr fünfmal so viel oder mehr so viel Wild, wie eigentlich dem Wald gut tut. Das kommt dazu durch diese Kalamitäten, was dazu führt, dass unten kein Jungaufwuchs mehr da ist und auch einfach Mechanismen nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel gewisse bodenblühende Pflanzen, also noch nicht mal Holz, die dann weggefressen werden, die dann aber eigentlich Lebensraum für gewisse Falter und Insekten sind, die dann wieder andere regulieren, die sind einfach nicht da, die frisst das Reh halt im Frühjahr weg. Ja, so können wir jetzt da ewig ins Detail gehen. Das heißt, unser Wald hat massive Probleme und geschuldet ist das Ganze, da werde ich jetzt noch öfter drauf kommen, aufgrund von Fehlanreizen, die eigentlich die letzten 100, 200 Jahre gemacht wurden durch staatliche Förderungen, die dann wieder mit Fiat-Geld finanziert wurden. Ja, also große Aufforstung mit Monokulturen, Fichte, ja, die sehen wir jetzt, wie die gerade großflächig abstirbt, weil sie auf der Meereshöhe gar nichts zu suchen hat, sondern erst ab 700, 800 Meter mit diesem neueren, wärmeren Wetter, ja. Genau, und da ist einfach nicht resilienter Wald da. Und im Gegensatz dazu, die Lösungen wären halt in dem Fall eigentlich ganz einfach. Das nennt sich zum Beispiel Dauerwaldsystem. Da gibt's auch Betriebe, die gibt's schon seit teilweise weit über 50 Jahren, die halt schon seit 50 Jahren resilient arbeiten nach dem Dauerwaldprinzip, also Mischwald. Und dann, dass man auch die Harvester nicht mehr reinlässt oder zumindestens nur die Rückegassen alle 60, 70 Meter. Und damit, also das muss man sich mal vorstellen, im Moment alle 20, 30 Meter mindestens sind da Rückegassen für diese riesigen, teilweise 70 Tonnen schweren Geräte, die ein Fünftel unserer Waldfläche verdichten, weil so ein Rückegassenweg, da ist der Boden so verdichtet, das ist wie Autobahn, da ist das Bodenleben über Jahrzehnte tot, bis sich das zurückerschlossen hat, das dauert sehr, sehr lange und die fahren da ja immer wieder, das heißt, es passiert gar nicht. So, und das ist vollkommen unnötig und diese Dauerwaldbetriebe, die brauchen halt keine Förderung, weil die auch keine Bäume pflanzen, das macht der Wald selber, die sind effizienter, die sind auch kosteneffizienter, das heißt, ohne Förderung verdienen die richtig gutes Geld, weil die Mordsholzqualitäten rausholen, ja, und das, also zum Beispiel auch, da müsste man nochmal darüber reden, wie verwenden wir Holz, also dass wir nicht so kurzweilige Produkte machen, sondern Möbel, die halt im Zweifel Jahrhunderte halten.
Ja,
kann man ja auch moderne Optik machen, aber ein Vollholzmöbel, das gut gearbeitet ist, das kannst du auch immer wieder reparieren. Und das hält im Zweifel Jahrhunderte, ja. Warum sind da diese ganzen alten Gründerzeitmöbel und Biedermeier und so weiter so gefragt, ja, und werden immer wieder restauriert, ja, weil du die immer wieder restaurieren kannst, ja.
Ja, aber dann das funktioniert ja das mit der
genau.
Geldsystem nicht.
Sind wir
mehr.
Wieder beim
aber
Geldsystem?
Das ja. Sprechen wir dann später.
Das wolltest du am Ende machen? Also fang nicht wieder damit an.
Ja, nur kleine Hinweise, dass das alles, da steckt überall immer was dahinter.
Genau.
So, ne? Das ist so gewollt oder sagen wir mal, es hat sich so entwickelt
mindestens mal. Ja, ich würde sagen, das passiert von alleine. Also ich sehe es mittlerweile tatsächlich fast eher als Selbstläufer, der sich ganz mies überall eingeschlichen hat. Also ich will damit sagen, wir könnten unseren Wald in 15 Jahren, also da gibt's auch tolle Kleinwaldbesitzer mit 2 Hektar, komm auf den Namen gerade nicht, Hoffmann heißt da. Also gab's sogar einen Bayerischen Rundfunkbeitrag, der hat 2 Hektar Wald, der hat diesen Wald innerhalb von 15 Jahren oder von 30 Jahren, also nach 15 Jahren hast du schon große Erfolge bei der Umstellung auf Dauerwald und nach 30 Jahren holt er pro Hektar 30 Kubikmeter Holz jedes Jahr raus. Nur aus Pflegemaßnahmen, um seine Zielbäume, seine Wertholzbäume freizustellen, dass sie genug Licht kriegen in der Krone. Und das ist einfach enorm. Das geht gar nicht sonst in anderen Waldsystemen meines Kenntnisstandes nach. Und das ist einfach total irre. Ja, das heißt, da kommt auch mehr Holz raus und natürlich wesentlich qualitativeres Holz. Und das ist halt spannend, da nutzt man dann auch eine ganz andere Technik mit Kleinraupensysteme, die quasi einen Bodendruck haben wie der menschliche Fußabdruck, wo du dann die Schleifspur vom Stamm nur siehst, aber gar nicht, dass die da gefahren ist. Also da gibt's ganz innovative neue Sachen, da bin ich sehr positiv, aber dann am Ende beim Geldsystem kommen wir nochmal da drauf, warum das so lange dauert, dass sich so Sachen, die eigentlich am Ende wirtschaftlicher sind, so schwer etablieren, weil also beim Wald, deswegen ist es auch mein erstes Beispiel, haben wir die krasseste Planwirtschaft in Deutschland eigentlich bei allen Feldern, weil halt über diese ganzen Fördermaßnahmen, Baumpflanzung, ja, und wie das alles passiert, da wird so viel Staatskohle reingesteckt, vollkommen unnötigerweise, weil diese Baumpflanzung auch einfach nichts bringen, weil ein gepflanzter Baum hat eine kaputte Wurzel, der wird ja ausgegraben, da wird die Wurzel beschädigt, wird er wieder eingegraben, das macht keinen Sinn. So, die Natur pflanzt es selber. Du musst eigentlich nur das Wild begrenzen, scharf bejagen oder eine sehr gute Jagdmethode wählen, wie das zum Beispiel im der Holger Weinauge im Kalebsberger Forst ist es, glaube ich, so 100 Hektar haben sie, glaube ich, macht, der jagt mit seinem Jagdtrupp nur einmal im Jahr, macht eine sogenannte Duftreusenjagd, regelt dann quasi alles, das Wild fühlt sich gar nicht bejagt und der hat kaum Verbiss, das heißt, der hat eine super Verjüngung, der Wald, wenn du durchguckst im Sommer, der ist grün, du guckst gegen so eine grüne Wand und wenn du auf den Boden guckst, ist der braun, weil die Streu auch verrottet, weil genug Licht durchfällt über das Management so und das ist so einfach. Und die verdienen genauso viel Geld oder mehr, weil sie halt die Holzqualitäten entsprechend rausholen. Und sogar noch mehr Wild, gesünderes und besseres Wildbret rausholen, weil das Wild über diese Verjüngung und dieses mehr Grün eigentlich viel gesünder sind. Teilweise Drillingsgeburten haben, die sie auch alle durchkriegen. Und auch viel weniger Stress haben, weil sie ja gar nicht bejagt werden. Nur einmal im Jahr, das kriegen sie gar nicht mit.
Ja.
So, das ist halt sehr, sehr spannend.
Es braucht da halt beherzte Menschen, oder? So,
genau.
Wenn das System in irgendeine Richtung geht und das hat sich vielleicht einfach so entwickelt, sagen wir mal ganz gutmütig, ist einfach der Lauf der Dinge von in einem bestimmten System, dann braucht es jetzt, damit man da irgendwie ausbricht, braucht es beherzte Menschen, die für sich eine klare Entscheidung treffen, die sagen, okay, ich möchte das anders machen, ich höre jetzt hier zu, aha, jetzt bin ich interessiert, der hat ein paar Bücher genannt, die werden wir natürlich alle verlinken, da lese ich mich jetzt mal ein und ich sage mal so, Ende des aktuellen Bullruns werden wir viele Bitcoin-Millionäre zum Beispiel haben. Warum nicht mal 100 Hektar Wald kaufen? So, was ist das für ein Investment? Und dann sich damit ein bisschen anfreuen. Das ist ja, muss ja nicht in riesengroße Arbeit ausarten, sozusagen für einen persönlich. Nur, da kann man ja auch ein paar Leute mal reinbringen und so weiter. Und
dort, du musst eh mit externer Arbeitskraft arbeiten, also im Waldbau. Das ist ja, aber wenn du es richtig managst, dann hat er auch eine Wertschöpfung, wo du halt auch Leute beschäftigen kannst. Ja, also in einem Monokultur-Altersklassenwald, der ist so hart ineffizient und so arbeitsintensiv, in Anführungszeichen, und holt kaum Wertschöpfung raus. Weil du ja auch nur dann, wenn du die Bäume dann erntest, also deine Zielbäume nach 40 Jahren, dazwischen hast du ja eine Durststrecke, wo du nur Kosten hast. So, das ist einfach so unglaublich, aus meiner Sicht total kurz gedacht, auch blöd. Dauerwaldsystem hat das nicht. Die haben ständig halt auch eine Wertschöpfung, weil sie immer wieder was rausholen können. Und auch diese Zielbäume, die sie drin haben, die können auch mal 20, 30 Jahre warten, wenn die gerade im Marktpreis schlecht sind. Ja, aber so ein Altersklassenwald, so, da ist dann jetzt, dann sind die alle reif, da musst du die alle raushauen und dann auf den Markt bringen, auch wenn der Markt gerade überflutet ist, so. Das ist einfach auch für den Forstwirt am Ende, glaube ich, ein sehr, sehr, das macht keinen Spaß.
Ja, also ich wollte einfach mal die Inspiration liefern, dass man auch mal in sowas investieren könnte, oder?
Sich ja, auf jeden 10, Fall.
20, 100, 250 Hektar Wald kaufen, wo man sogar eine Rendite rauszieht.
Ihr könnt es so besser machen, selbst als Laien, lest den Dauerwald-Leitfaden von Wilhelm Bode, beschäftigt euch damit. Ich glaube tatsächlich, dass die Laien das tatsächlich langfristig besser hinkriegen, als im Moment das passiert. Ja, weil es tut mir wirklich leid, also der schlimmste Forst, also ist am schlimmsten beisammen und das sagen auch alle, die sich damit beschäftigen, ist der Staatsforst und der berät leider verdammt viele Privatwaldbesitzer. Also orientiert euch an den Waldbesitzern, die es anders machen und da Erfolg mit haben und eben keine Förderung brauchen.
Genau. Und da kann man sich mit Sicherheit ja auch eben Beratung holen, jetzt über dich oder über dich fragen oder andere Leute, die du angesprochen hast.
Ja, ich bin da gar nicht so tief im Thema. Also es ist bei mir alles noch Theorie. Ich habe jetzt Waldgrundstücke über einen Verein, die ich auch umbauen werde. Aber dass ich sage, ich kann da beraten, also sehr gerne. Aber ich würde dann halt auch auf Fachleute verweisen, wie den Holger Weinauge, die da auch fortbilden. Und da wirklich tolle, tolle Arbeit machen und zeigen, dass es geht. Also es ist nicht bla bla. Die haben halt einen Wald, der super geil dasteht, der gar keine Klimaprobleme hat, wo die Biodiversität explodiert, wo sie Greifvögel ohne Ende haben, wo sie Fledermäuse haben, die dann den Borkenkäfer regulieren, der da gar kein Problem ist und so. Alles ganz großartig so. Und das ist halt, hängt aus meiner Sicht am Geldsystem, weil solange halt so staatliche Fehlanreize über Fiat-Geld finanzierbar sind, da kommen wir dann am Ende ja nochmal da drauf, nur ganz kurz. Das wäre nicht finanzierbar, dieser ganze Quatsch, und auch die letzten Jahrzehnte nicht finanzierbar gewesen, wenn das nicht über Gelddrucken einfach den Leuten abgepresst würde, ja, genau. Ja. Aber das ist so das Feld Wald, Forst, das reicht mir schon so. Und dann haben wir auch wieder einen Wald, der Grundwasser bildet, das tut nämlich so ein, also das vielleicht noch ganz kurz, damit ihr das mal vor Augen habt, wie krass das ist, wenn ihr so ein Monokultur Fichten oder Nadel, generell auch nur Nadelgehölzer, was passiert da im Winter, wo der ganze Hauptniederschlag kommt? Da bleibt der ganze Schnee in den Kronen hängen, dann habe ich die Wintersonne und dann verdunstet das wieder. Das heißt, erreicht, der ist wichtige, weil im Sommer ist ja eh schon so wenig, erreicht den Boden gar nicht, ja. In einem Laub oder in einem Mischwald, also an Buchen sieht man das ganz krass, wenn es regnet, die leitet den Regen nach innen am Stamm runter. Das heißt, das Wasser rennt, das sieht man richtig, am Stamm runter und spült teilweise unten richtig das Laub weg. Das sieht man nach einem starken Regen in einem Buchenwald. Das heißt, der Regen kann im Hochsommer auch unten ankommen. Gerade im Hochsommer, das bleibt alles in den Nadeln hängen. Dann habe ich unten eine ganz dichte Streu, die den Boden versauert. Und wenn dann Starkregen kommt, fließt es halt oberflächlich, weil dieser Nadelfilz so dicht ist, ab. Und was erzeugt er dann? Zum Beispiel im Ahrtal. Ja, ich kenne den Wald da nicht genug, aber ich vermute mal, das war da auch ein Faktor. Und dann haben wir auch Überschwemmungen, haben keine Grundwasserbildung, haben auch vor allen Dingen keinen Boden mehr, der Wasser speichert. Ja, der Waldboden kann eigentlich super Wasser speichern, wenn er eine gute Streuverrottung hat und eine Humusbildung. Das hat aber so ein Monokultur-Nadelholzwald leider überhaupt nicht. Ja, so, das ist null resilient und das ist total wichtig, weil der Regen, der vom Meer kommt, auf dem Meer verdunstet. Da denken immer viele, das wäre der Hauptfaktor Regen. Nee. Umso weiter das ins Landesinnere reingeht, ist der prozentuale Anteil an Regen, der quasi wieder verdunstet wurde, also wieder evaporiert ist von Vegetation, geht das an die 70-80% im Landesinneren. Das heißt, wenn wir keine Vegetation haben und Boden haben, der Wasser speichern kann und wieder verdunsten kann, dann kann im Landesinneren kein Regen mehr da sein. Also Spanien, Portugal, so auf der einen Seite von uns, der Osten auf der andere, da müssten wir ein ganz, ganz großes Interesse der Zusammenarbeit haben, dass die eine gute Vegetation haben, damit wir hier gleichmäßigen und dauerhaften Regen haben, gerade im Sommer. Ja, also so funktioniert Regen, liebe Leute, nichts mit Klima und CO2, das ist ein ganz anderes Thema. Und Kühlung, ja, also Kühlung auch, so eine große Eiche, die dann 400 Liter Wasser am Tag verdunstet. Das ist ja ein endothermer Prozess, das entzieht der Umgebung Wärme, ja, also das ist dann wieder Physik endotherm, müsst ihr mal googeln, falls euch das nicht sagt. Das reißt Wärme aus der Umgebung, deswegen ist es im Wald auch immer viel kühler als unter einem Sonnenschirm, weil das wirklich kühlt. Und das hat der Stefan Schwarzer hat es in einem schönen Interview mal vom Symposium für aufbauende Landwirtschaft, so eine große Eiche ist wie 10 Klimaanlagen, die den ganzen Tag laufen, ja. Also enorm, was da auch an Energie einfach der Umgebung entzogen wird. Das ist der Wahnsinn so. Und das geht halt nur mit einer intakten Vegetation. Deswegen ist der Wald so unglaublich wichtig, natürlich auch die Landwirtschaft, wo wir dann noch drauf kommen. Und das machen sich viele nicht, das halten sich viele nicht vor Augen. Und es wird immer nur über dieses CO2-Thema geredet. Ja, aber aus meiner Sicht ist der viel größere Faktor, wenn nicht sogar der Hauptfaktor, ist Verdunstung, Vegetation und der Wasserkreislauf. Ja, also das größte Klimagas ist Wasserdampf. Und wenn das nicht da ist, haben wir echt ein Problem, Leute. So, weil da wächst sonst einfach nichts. Das ist das Problem, ja.
Ja, über CO2 können wir auch im späteren oder im zweiten Teil, ich sehe schon, das wird vielleicht eher da.
Ich will mich da auch nicht festlegen, dass es kein Faktor ist, ja, aber ihr müsst euch das überlegen, das Ökosystem, und das ist halt alles saugut erforscht, ja, auch Wald, der über die Pilze, die können Stoffe ausschwitzen, die dann in die Atmosphäre gehen, als Kondensationskeime und dann Regen machen, das heißt, der Wald steuert den Regen. Gezielt, das ist ein intelligenter Mechanismus, der wirklich sich seinen eigenen Regen erzeugt. Ja, und wenn das Ökosystem keine Pilze mehr hat und überall nur tote Äcker sind, dann funktioniert diese Regenbildung nicht mehr. Das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Das ist so intelligent und ja, das ist eigentlich ziemlich faszinierend.
Ja, da haben wir meinen alten Podcast zum Thema Pilze, Heilpilze mit Philipp Rebensburg, mit dem ich am Wochenende wandern war, in Spanien, anhören. Also das ganze Faszination, Pilze, Myzel, ein Drittel der Erde sozusagen besteht aus Pilzen, was eine intelligente Matrix ist und so weiter.
Ja.
Also so ein bisschen Respekt, ja, der Natur und diesem lebendigen Organismus Erde genau. Gegenüber, dass das schon auch in sich funktioniert und da Dinge passieren, die wir uns gar nicht vorstellen können, wenn wir nicht genau genug hinschauen, oder?
Ja, das Schöne ist, dass die Forschung mittlerweile tatsächlich das sehr gut wahrnimmt und auch öffentlich jetzt quasi auch publiziert, deswegen erwähne ich das. Das ist halt nicht irgendwie eine Spinnerei von irgendeinem Esoteriker, sondern das ist tatsächlich, also wobei ich solche Leute das oft viel früher mitkriegen als die Wissenschaft.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, also das verstehe mich da nicht falsch, ja. Aber wichtig ist es natürlich auch, dass das irgendwie erforscht wird. Also Grundlagenforschung ist ja auch wichtig. Und das ist halt mittlerweile wirklich Mainstream, könnte man sagen, ne?
Ja. Ja. Okay. Genau. Nochmal den Punkt unterstreichen, wo ich eben gesagt habe, hey, was investieren? Selbst als Laie findest du, wenn du ein bisschen Geld auf der hohen Kante hast und sagst, ich möchte jetzt nicht irgendwie in einen Quatsch investieren, sondern in irgendwas, was der Erde und der Menschheit sozusagen hilft, was schön ist, da kann man als Laie hingehen und da findet man Unterstützung. Und man sagt, hey, ich möchte das irgendwie richtig machen, was kann ich machen? Okay, dann liest du erstmal die drei Bücher.
So, und dann mit Leuten zusammen?
Da findet man Unterstützung, will ich damit sagen.
So, gerade die Bitcoin-Community, ihr seid ja viele so, also denn irgendwo kauft ein Stück Wald zusammen und macht das auch zusammen selber, weil das macht so Bock, Waldarbeit. Seht das als Event so, das macht total Bock, sich da schlau zu lesen und Kettensägenschein zu machen oder einen Kletterschein, einen A-Schein zu machen und dann so mit ein bisschen Equipment da rein zu, also es ist, klar, es ist Arbeit, aber es macht saumäßig Bock.
Ja, aber wenn ich so einen Wald kaufe, das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt da den gesamten Forst bewirtschaften muss.
Nein.
Das wird so illusorisch, aber ich könnte mich da beteiligen, so viel wie ich will, ich kann es managen, ich kann aber auch irgendwie dieses Jagdthema mal angehen oder was auch immer mich daran reizt, oder?
Ja, auch gesundheitlich in den Wald zu gehen, ist immer ein Gewinn, ne? Also hier, leider ist er ja nicht mehr unter uns, der Clemens Arweit, der hat ja so tolle Forschung gemacht, auch über die Terpene und die ganzen Stoffe, die da in der Luft unterwegs sind, durch die ganzen Gehölze. Das heißt, ich brauche nur in den Wald gehen und atmen und schon werde ich eigentlich weniger krank. Das ist doch gigantisch so. Und dann noch im Wald arbeiten. Also ich genieße es immer sehr, wenn ich irgendwie bei uns im Wald bin oder was tue und dann noch mit dem Gedanken, dass ich dem Wald auch noch helfe, resilienter zu werden. Das ist doch einfach mega. Macht total Bock.
Da könnte man Kinder reinbringen, da könnte man Boden bauen.
Auf jeden Fall.
Also kleine Höhlen, was man da alles machen könnte, so, ne, wenn man
großartig.
Da Bock drauf hat. Also vielleicht mal in die Richtung, so einfach nur eine Inspiration sein, in die Richtung zu denken. Fünf Bitcoin-Millionäre oder Multimillionäre können sich jetzt zusammenschließen und sagen, wir machen mal was Geiles.
So, machen die ja teilweise schon, das weiß ich schon.
Ja, so. Genau.
Wenn es
nur einer macht, oder? Dann hat sich doch unser Gespräch ja schon gelohnt.
Gut, jetzt. Damit haben wir ein Drittel der Landesfläche in Deutschland schon abgehakt. Also so muss es laufen, ja, genau. Und ich bin mir sicher, das geht auch in die Richtung. Also das wird auch in die Richtung gehen immer mehr. Das werden wir noch erleben.
Ja, beherzte Menschen, die aus sich heraus neuen Funken, neuen Impulsen in die Welt tragen. Genau. So, jetzt waren wir gerade bei der Fläche Wald. So, was ist denn der Rest?
Also ein Thema habe ich noch vergessen, Unkas, für dich auch noch ganz wichtig, weil du eher so in diese Carnivore-Richtung ja, glaube ich, gehst. Also so ein bisschen. Na, wurscht.
Habe ich mal gemacht.
Jeden Fall.
Ja. Mittlerweile esse ich wie meine Oma.
Okay, ja, also dieses Thema Fleisch, ihr müsst euch ja überlegen, was ist das gesündeste Fleisch eigentlich? Das naturbelassenste Fleisch ist ja eigentlich Fleisch, wo das Tier nicht gehalten wurde.
Ja, Wild natürlich. Ja.
Genau, sind wir beim Wild. So, da haben wir eine Waldfläche, die hat quasi im Moment viel zu viel Wild.
Ja, crazy.
Also fünfmal so viel wie... So, dann nehmen wir doch das Wild raus, soweit es muss. Und dann sagen viele, oh, du kannst doch nicht so viele Rehe umbringen. Ja, die Natur macht es auch nicht anders. Die großen Räuber ernähren sich halt auch von Wild so. Und da meckert auch keiner, der Luchs, der Wolf und so weiter. Wolf ist auch nochmal so ein spezielles Thema. Aber ich glaube, das ist heute zu viel. Genau, ich sage nur ganz kurz, der muss reguliert werden. Es gibt keine andere Lösung. Aber egal. So, und dann könnten wir das Wild ja als super gesunde, nachhaltige Fleischquelle nehmen. Und wenn wir den Wald dann noch auf Dauerwald umstellen, haben wir am Ende sogar mehr Wild. Das heißt, wir müssten sogar intensiver jagen, um dieses Wild weiterhin zu regulieren. Es wäre gesünder, größer, kräftiger. Das Ganze, das Fleisch wäre qualitativer. Das heißt, wir haben eine Win-Win-Win-Situation tatsächlich. So, also nur um das mal kurz mit angeschnitten zu haben. Also weil der Bill Mollison ja auch, das ist ja so das Schöne in der Permakultur, der bringt das Beispiel mit Karpfen. Du musst ein System auch verjüngen, dann ist es noch produktiver, weil so ein Karpfen ist nach, ich glaube, 5 Jahren ausgewachsen und dann verbraucht er maximal viel Energie, bis er halt irgendwann mal verendet. Und ich glaube, der wird über 100 Jahre alt, also sehr alt auf jeden Fall.
Wow.
Also Fische werden teilweise sehr alt. So, und das heißt, wenn ich ihn nach 5 Jahren entnehme, in seiner ausgewachsenen Form oder weiß ich, nach 10 Jahren, whatever, und dann wieder neue, dann habe ich quasi einen viel höheren Benefit, ja, So, und ist das jetzt moralisch verwerflich? Persönlich, ich selber esse gar kein Fleisch tatsächlich. Aber ich finde es überhaupt, ich finde es gut, einfach zu sagen, hey, nutzen wir doch die Ressourcen. So, und die Natur macht es auch. Das ist halt eine rein menschliche Sicht zu sagen, irgendwie Fleisch essen ist negativ oder so. Interessiert den Löwen und so weiter auch nicht so. Die sind viel brutaler als wir, wenn sie Tiere umbringen. Aber dass das Tier halt auch ein vernünftiges Leben hatte und nicht da irgendwie vor sich hin vegetiert hat in der Massentierhaltung, so KZ-mäßig, was soll denn der Quatsch so? Vollkommen unnötig, hart unproduktiv auch, weil du die Tiere den Flächen entzehrst und den Boden aufbaust, weil die ja mit ihren Hinterlassenschaften den Boden auch aufbauen. So, das wollte ich nochmal eben kurz angeschlossen haben, weil diese Diskussion mit Fleisch essen oder nicht, also ich als jemand, der seit über 10 Jahren quasi kein Fleisch isst, denke, kann das ganz gut ohne da irgendwie, ich bin da nicht moralisch unterwegs.
Lass genau. Dich einfach reden. Okay, ja, ja, cool. Also ich war hier schon mal zweimal mit auf der Jagd, einfach so als Mitläufer. Ne? Fand ich mal interessant. Wildschweine werden gejagt, ist die absolute Plage. Ne? Also da ist man, Rehe sind reglementiert bei uns in der Zone hier in Südfrankreich. Wildschweine nicht, weil die einfach zu viel sind. Wir haben das ganze Weinbaugebiet und so weiter. Also da haben die Weinbauern
in Deutschland
auch, haben auch das Recht, die dürfen auch auf ihrem Grundstück das abballern, wie sie wollen. Weil die,
ja, das ist ein Problem. In Deutschland darfst du erst ab 75 Hektar jagen. In Frankreich, glaube ich, schon ab 3-4 Hektar darfst du deine eigene Jagd anmelden. Das ist halt auch in Deutschland aus meiner Sicht, was der Wilhelm Bode in seinem Buch Jagdwende auch beschreibt, auch ein gutes Buch. Ja, das ist halt aus meiner Sicht ein Problem, dass es immer noch so ein bisschen so hoheitlich geregelt ist. Wer hat schon 75 Hektar, ne? Ja. So, ja, gut.
Ja, gut. Das wird ein epischer Podcast im alten Format. nächste Fläche.
Ja, nächste Fläche ist natürlich in dem Fall die Landwirtschaft. Wir bleiben erstmal bei der Natur. Stadt kommt am Ende. Genau, ja, da haben wir da so eine Landwirtschaft, da müssen wir als erstes mal über Pflanzenernährung sprechen, ja, also wie ernährt sich eigentlich so eine Pflanze? Die herkömmliche Landwirtschaft macht das ja so, das ist jetzt ein bisschen pauschalisieren, ich weiß, also fühlt euch nicht angegriffen hoffentlich, aber so es ist einfach nur eine Beschreibung, ja. Das heißt, Pflanzenernährung funktioniert herkömmlich gedacht so, kommt dann darauf, warum das nicht so ist aus meiner Sicht. Und auch aus Forschungsstand nicht, nämlich dass die Landwirtschaft, die nimmt Wasser und löst darin Salze, Dünger. Ja, also Dünger in Form von synthetischen Dünger. Also der wird dann in Afrika aus dem Gestein geholt, der Phosphatdünger. Mit ganz vielen Beistoffen, weil es geht gar nicht anders. Uran ist zum Beispiel da sehr viel mit drin. Ich glaube 140 bis 160 Tonnen Uran kommt jedes Jahr auf unsere Äcker, weil wir halt mit Phosphat düngen. Ich glaube, das sind teilweise dieselben Minen, wo Uran abgebaut wird oder nah beisammen. Das ist dann Nordafrika, ein bisschen Israel, ein bisschen auch in Amerika und Australien, aber es ist auch sehr knappes Vorkommen.
Da gab es schon, ja, schon die Fälle in Deutschland, mir ist der Name des Dorfes gerade nicht geläufig, aber kann man googeln, da war die radioaktive Belastung dann so hoch im Trinkwasser.
Ne? Kannst du gut nachweisen dann, ja.
Kann man aber irgendwie schlecht filtern, das wäre dann richtig teuer und so weiter, also hat man dann einfach also das mit dem Nachbardorf vermischt. Dann war es
wieder. Genau, sie mischen dann immer.
Unterhalb der Grenzwerte, so. Also so wird damit umgegangen, also wir kippen quasi radioaktiven Abfall quasi auf unsere Äcker und nennen das Landwirtschaft.
Ja, ja, genau. So, und was passiert dann? Also dann kommt das Wasser und da drinnen sind halt diese gelösten Salze und die Pflanze muss dann, weil sie braucht ja Wasser, zwangsweise das mit aufnehmen. Das heißt, sie wird zwangsernährt. Sie hat eigentlich gar, das ist wie so ein Katheter. Sie hat keine Chance, sie muss diese Salze mit aufnehmen. So, und das heißt, sie kann das gar nicht regulieren, weil natürlicherweise gäbe es das ja nicht. Ja, außer da scheißt mal ein Tier hin. Also in seltenen Fällen, aber in der Natur hast du eigentlich dann irgendwie in der Regel noch ein bisschen Kohlenstoff in Form von irgendwelchen Aufwuchs darunter, dass es erstmal gepuffert wird, dass die Pflanze das nicht so direkt kriegt, ja. So, und das führt dann dazu, dass sie die Zellen aufblähen muss, mit viel Wasser einlagern muss, weil die ja sonst platzen. Das heißt, um die Salze zu kompensieren, muss sie noch mehr Wasser einlagern, als sie eigentlich würde. Dann haben wir nachher eine Pflanze mit ganz, ganz wenig Inhaltsstoffen, weil diese Chemiedünger natürlich bei weitem nicht das abdecken können, was natürlicherweise passieren würde, wozu ich gleich komme. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Spurenelemente drin. Ja, das hast du in deinem Podcast ja auch ganz oft. Und das ist halt der Grund dafür, warum wir so eine Unterernährung eigentlich haben und bei vollem Leibe verhungern. Und das kann man dann eigentlich nur noch Füllstoff nennen. Also eine aufgeblähte Hülle mit ganz, ganz wenig Inhalt, wo dann NPK und vielleicht noch ein, zwei Düngemittel drin sind. Ich glaube, du hast ja auch den Dr. Stefan Hügel schon im Podcast gehabt, mhm. der die Mineralienwende geschrieben hat. Das Problem ist halt, dass ganz, ganz viele Stoffe eigentlich, wenn wir schon düngen, mitgedüngt werden müssten, die auch oft günstiger sind und auch dann die Produktivität im Anbau massiv erhöhen würden, wo es sich auch kostentechnisch bestimmt tragen würde. Selen ist so ein Beispiel, ja, oder Molybdän, wo sonst gar kein Stickstoff von Stickstoffsammlern im Boden gesammelt werden kann. So, und das passiert aber alles nicht. Ja, das heißt, wir ernähren die Pflanze eigentlich so, wie sie es gar nicht will. Und jetzt komme ich dazu, wie würde sich eigentlich eine Pflanze gerne ernähren wollen? Da gibt es ein super schönes Buch von dem Gabe Brown, der in North Dakota Landwirt ist oder Preise gewonnen hat schon. Ich weiß nicht, wie viel Hektar er hat, aber auch eine sehr relativ große Farm. So, und der benutzt halt gar keine Düngemittel mehr, gar keine und auch keine Insektizide und Pestizide. Und hat einen sehr rentablen Betrieb, gerade deswegen, weil er das nicht zukaufen muss. Also ähnlich hohe Erträge wie die sehr guten Landwirte in seiner Region, die halt konventionell arbeiten. Das heißt, der steht ihnen nichts nach. Nur, wie ernährt der seine Pflanzen? Und das ist halt die Pflanzenernährung, wie die Pflanze das eigentlich will, und zwar alle Pflanzen. Die möchte von oben eigentlich nur klares Wasser haben, also Regenwasser. Und dann sickert das ein und das Bodenleben, ja, das wird nämlich dann von der Pflanze ernährt, dann wieder, weil sie halt nicht mehr zwangsernährt wird, dann fängt die Pflanze nämlich wieder an, ihre Wurzelexudate, also Ausscheidung, also vor allen Dingen Zuckerverbindungen, also Chlorophyll zu pumpen in den Boden, also wie eine Kohlenstoffpumpe, die pumpt quasi den Kohlenstoff über diese Photosynthese und über das Chlorophyll und Zuckerverbindung dann in den Boden, dann werden die Pilze versorgt und die Mikroorganismen und dann wird der Boden ernährt. So, das ist nämlich das Problem bei der Zwangsernährung, die Pflanzen ernähren das Bodenleben nicht mehr, dann stirbt das ab oder verhungert. Größtenteils. Ein bisschen bleibt natürlich immer noch irgendwie über, sonst ginge das gar nicht.
Ja, die Gnade Gottes.
Ja, Gott sei Dank,
ja. Doch immer am Leben irgendwie.
Genau, also man kann es natürlich übertreiben, so wie wir jetzt in Deutschland Brandenburg mit diesen Monokulturwüsten, wo dann, was habe ich die Tage gesehen, 40 Tonnen, bis zu 40 Tonnen pro Hektar im Jahr weggeblasen werden durch Winderosion. Also das kann man sich kaum vorstellen. Regenerosion noch gar nicht mit drinne. So, und dann fängt halt an die Pflanze wieder den Boden zu ernähren und sich selber auch. Und in Zusammenarbeit mit den Pilzen und Bakterien im Boden kriegt sie die Stoffe, die sie wirklich braucht, ja, diese ganzen Spurenelemente und Mikronährstoffe kriegt sie dann von den Pilzen gereicht und dafür gibt sie ihnen dann, was sie brauchen. Das ist also eine absolute Symbiose, eine Win-Win-Situation. So, und das muss man natürlich auch langsam den Boden dann entwöhnen, das schreibt der Gabe Brown auch, du kannst dich direkt umstellen auf keine Düngung mehr, sondern du musst das halt über, sagen wir, ein Jahrzehnt machen und dann gewisse Methoden noch, der hat zum Beispiel holistisches Weidemanagement, also der hat quasi den Flächenbesatz von Weidetieren massiv bei sich erhöht, pro Fläche, aber er stellt sie ganz oft um, das heißt, er hat kleine Gatter, wo er dann halt sehr, sehr viele Tiere reinstellt. Und die werden dann aber 2-3 Mal am Tag, werden die auf die nächste Fläche gestellt. Dann fressen die selektiv, treten ihren Dung auch ein, legen sich hin, weil sie sich richtig wohlfühlen, mulchen das, was da an Aufwuchs da ist, quasi mulchen das, indem sie sich da drauflegen. Und das erhöht massiv die Bodenqualität. Also der hat festgestellt, dass seine Bodeninfiltration um das X-fache, also bei Starkregen und so, höher ist. Das heißt, die Böden, die bauen ganz, ganz schnell wieder Humus auf, ja, und da geht's dann wirklich um nach 10 Jahren irgendwie 40 Zentimeter A-Horizont, also Humusschicht, ja, im A-Horizont, wo bis vor kurzem meinte ich, es geht gar nicht, er zeigt, dass es geht, also mit diesem holistischen Weidemanagement, das heißt, er erzeugt sogar mehr Fleisch, wo wir wieder beim Fleisch sind, also er nutzt die Tiere, um ganz, ganz schnell in einer sehr hohen Qualität den Boden aufzubauen, dann hast du natürlich auch viel besseres Grundwasser, weil so ein kohlenstoffreicher, humusreicher Boden natürlich das Wasser auch filtert. Die Pflanzen sind versorgt, die sind gesund und kräftig. Ich habe viel mehr Biomasse, also die Viviane Tebi, die das in Deutschland auch als Vorreiterin, glaube ich, ja, sie ist eine der Vorreiterinnen auf jeden Fall, macht. Gibt es auch schöne Videos zu für die Landwirte, die das noch nie gehört haben. Die hat, glaube ich, 2 oder 3-mal so viel Heu, das sie ernten kann, neben dem Mehr an Flächenbesatz durch ihre Tiere. So, und das ist halt einfach fantastisch, ja. Und so ernähren sich Pflanzen, also eben nicht über tote Salze, sondern über das Bodenleben in Symbiose, die dann auch aus den Tiefen und auch aus der Breite, also das ist eh total spannend. Man weiß noch gar nicht so richtig, wie Pilze das überhaupt machen, diese Stoffe zu kommunizieren, weil da gibt's anscheinend Studien, das hatte mir der Professor Ralf Otterpohl mal gesagt, wo sie dann gucken mit Sensoren, ja, da fehlt jetzt irgendwo Magnesium und das wird quasi ohne Zeitverzögerung an die Pflanze weitergegeben, über anscheinend riesige Strecken. Also das ist irgendwie so eine Art Quantenfeld, man hat noch keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es funktioniert, es ist total faszinierend.
Ja, also, da gibt's auch im Körper gibt es so diverse Leute, die auch da ein bisschen offener sind, die sagen, naja, eigentlich ist so diese ganze biochemische Sicht Pumpe und so weiter, das ist zeitlich, wenn man es durchrechnet, gar nicht möglich. Ne? Also Hier werden wirklich die Mineralien quasi durch Wurmlöcher gechannelt sind dann plötzlich da.
Keine Ahnung, wie es geht.
Ne, da sind wir wahrscheinlich in 50, 100 Jahren nochmal ganz und schauen dann zurück in diese
alles so. Ich finde auch gar nicht so wichtig zu verstehen,
wie es funktioniert. Wo einer sich meldet und dann muss das rumtelegrafiert werden und sagt er, ich brauche jetzt mal ein Magnesium und 2 Selen, kannst du mir das mal schicken und dann 48 Stunden später ist das dann irgendwie durchs Bindegewebe gesickert oder was? Das würde gar nicht funktionieren. Also da sind wir, glaube ich, noch am Anfang, das zu verstehen. Also da ist ein Mysterium, ja, mit den Pilzen, das arbeitet zusammen und wir verstehen die geringsten Zusammenhänge und greifen dann manipulativ hochgradig dort ein, ja, schmeißen 3 Substanzen drauf, Nalium, das ist neue Mineral, Nalium.
Nitratphosphat, Kalium, genau.
NPK. Und ja, das funktioniert dann eine Weile, ne? Eine Weile funktioniert das. Und dann schmeißt man noch Glyphosat drauf, das zerstört dann die ganzen Mikroorganismen, ist ein Chelatbildner. Dann werden die Pflanzen bekommen dann die ganzen Mineralien dann auch nicht mehr und so weiter. Also das ist eine
absolute. Genau, dann hat jedes vierte Kind Kreidezähne und dann zerfallen die Zähne, bevor sie rauskommen. Nur mal so am Rande, weil da habe ich tatsächlich leider persönliche Erfahrung. Also die Leute, die dann immer noch Glyphosat schönreden, also die gehen mir richtig hart auf den Sack, weil das ist einfach auch, da muss man schon ziemlich gläubig sein, damit man also wirklich behaupten könne, Glyphosat wäre irgendwie unumstritten oder unschädlich. Also da gibt es so verdammt viele Hinweise drauf, dass es wirklich ein richtiges Problem ist, weil es als Chelatbildner nämlich auch im Körper dann weiter im Körper die Mineralien entzieht und bindet und man kommt nicht mehr dran als Körper. Ja, also wie soll denn das nicht schädlich sein? Ich meine, wo kommt denn das alles her, dass wir so viel Arthrose und vor allen Dingen hier Knochenschwund, wie heißt es noch, wenn der Knochen so dünn wird, Osteoporose. Und vor allen Dingen, wie kann das sein, dass auf einmal alle Kinder, die Zahnärzte sind mega verzweifelt, die wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen, und wie jedes 10. Kind hat mittlerweile Kreidezähne, wo der Zahnschmelz nicht gebildet wird und die Zähne einfach wegbröseln. Und das ist halt, selbst wir, die uns ganz viel Bio ernähren, wo meine zweite Tochter das leider hatte, konnten wir mit einem guten Zahnarzt regeln und wenn man dann auch das weiter mit viel Huminstoffen versorgt, das Kind, also mit gesundem Gemüse, dann ist es handelbar. Aber das kann doch nicht sein, so. Ich verstehe auch die Bundesumweltanstalt, also dass die das alles ignorieren und sagen.
Da fehlen aber dann viel die fettlöslichen Vitamine.
Ja, ich weiß schon.
Ja, also Weston A. Price, ich habe da einen Podcast gemacht, Deutschlands kranke Kinder. Dann haben wir über Glyphosat gesprochen, habe ich einmal auf Englisch gemacht mit der Queen Stephanie Senek. Und dann habe ich den Nico Da Vinci nennt er sich,
der ist auch genau.
sehr gut drin, ist extrem drin ist in dem Thema, muss man sagen, dankenswerterweise auf Deutsch so interviewt. Also das an der Stelle, aber jetzt erstmal weiterhören.
Genau. Ja, also ich will nur sagen, die Pflanzen, wenn die sich selber ernähren dürfen, ja, dann gebe ich dann auch noch dem Stefan Hügel recht, dem Dr. Stefan Hügel, wenn wir jetzt anfangen, wieder die Böden umzustellen auf vernünftige Pflanzenernährung. Ja, da müssen wir darüber reden. Wir brauchen wieder nicht nur, dass wir nur Monokultur haben, da brauchen wir auch Diversität, ja. Also da gibt's ja auch Vorreiter in Deutschland. Der Sepp Braun hat, glaube ich, seinen Betrieb gerade an die Tochter übergeben bei Freising. Ganz toller Landwirt, der hat auch einen tollen Vortrag auf YouTube, Symposium für aufbauende Landwirtschaft, die das halt schon anders machen mit riesigem Erfolg, ja, und zeigen, es geht, indem man halt auch diverseren Anbau macht, ja, und vor allen Dingen die Untersaaten bei den Hauptkulturen dann nicht nur eine Untersaat, sondern bis zu 20 verschiedene Untersaaten, die dann halt diese Diversität auch zur Verfügung stellen, ja? Weil jede Pflanze bindet andere, also bindet andere Stoffe, macht andere Wurzelexudate und ernährt das Bodenleben. Die wollen halt auch nicht nur Toast, sondern und Nutella, sondern die wollen halt auch ein breites Spektrum einfach an Zeug, was von oben von den Pflanzen ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und oh Wunder, die Erträge sind dann vergleichbar mit der konventionellen Landwirtschaft oder sogar besser. Und vor allen Dingen in der Quantität, ja, vielleicht gleich, aber vor allen Dingen in der Qualität. Ich habe dann ein Gemüse, ja, was dann voll ist mit Inhaltsstoffen, nachweislich. Ja, du kannst ja über Blattsaftanalyse und Refraktometer genau bestimmen, was ist denn da jetzt drin? Ja, und das sieht teilweise gleich aus. Da hast du den Kohlkopf, der ist riesengroß und sieht toll aus, aber nichts drin. Und der andere, der ist halt voller Nährstoffe. So, und welchen willst du essen? Ist ja wohl klar, ja. So, und das ist halt das. Und das andere ist halt, wir brauchen natürlich auch wieder in der Landwirtschaft, brauchen wir auch wieder mehr als nur diese diese Kulturen, die nur einjährig sind. Das heißt, wir müssen unbedingt wieder große Gehölze in die Landwirtschaft mit einbeziehen. Das heißt, Agroforststreifen und Wildobstzecken. Warum brauchen wir das? Weil es gibt halt Pflanzen, die aus der Tiefe mit den Pilzen natürlich auch wieder in Zusammenarbeit und den Bakterien diese wichtigen Spurenelemente überhaupt erst hochholen. Ja, und das sind halt große Gehölze, Bäume, Sträucher, die natürlich dann auch wieder das Ökosystem eigentlich anfeuern, auch Lebensraum schaffen. Ja, wenn du alle 100 oder alle 200 Meter Nord-Süd-Ausrichtung in unseren Breitengraden, damit die Beschattung nicht so massiv ist, also möglichst geringe Beschattung, aber gleichzeitig auch eine Windbremse, wenn du das reinziehst, einen Agroforststreifen, also einfach eine Baumreihe, so das Allereinfachste, eine Baumreihe, die ich hochaste, dann hat der Landwirt noch ein Edelholz, was er irgendwann verkaufen kann. Walnuss hat vielleicht auch einen zusätzlichen Ertrag, das natürlich muss auch Arbeitskraft färben, alles klar, aber das bringt so viel Benefit mit dem Laubfall, mit die holen ja auch Wasser aus der Tiefe und geben das ans Myzel weiter. Das können ja diese kleineren Pflanzen auch nicht. Das heißt, der wurzelt ja sehr tief, ja, mit seiner tiefen Wurzel. So. Das heißt, auch in der Trockenzeit können die Wasser hochholen und aufschließen und dann das umliegende Kulturgemüse und die Feldfrüchte versorgen damit. So. Sind die nicht da, habe ich keinen Laubfall, habe keine Spurenelemente und Mikronährstoffe aus der Tiefe, also Mineralien aus der Tiefe, habe ich alles nicht. Das brauche ich aber, damit unser Körper gesund ist, weil die ganzen Enzyme und Vitamine haben meistens als Katalysepunkt in der Mitte, also ein katalytisches Metall, ein Spurenelement, sonst funktioniert dieses Enzym nicht, ja. Und das ist auch alles nachgewiesen. Und ich frage mich, Leute, Landwirtschaft, bitte begreift es doch endlich so. Es ist doch gar nicht so schwer. Stellt um, wagt das Experiment, weil ihr lauft doch selber in eine Falle mit diesen ganzen Abhängigkeiten, so. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie ist es dazu gekommen? Flurbereinigung mit über 80% staatlich, teilweise 90% staatlich gefördert, dass du jede Abbruchkante, jeden Findling, jede Wildobstzecke wegfräst und so weiter. Ja, staatlich gefördert. Wie ist es finanziert worden? Über Fiat-Geld. Also da schließt sich der Kreis dann auch wieder. Genau, und
sind wir da schon, wo wir da einsteigen oder noch nicht ganz, ne?
Nee, noch nicht, aber das Ding ist halt, ihr seht, man könnte das ganz einfach drehen, es gibt Pioniere, die zeigen, dass es geht, dass es wirtschaftlich ist, sogar wirtschaftlicher am Ende, weil die Folgekosten, wenn man sich nur mal, also da kennt sich Unkas besser aus als ich, die Folgekosten der Gesundheit, ich glaube ein Drittel, also ich glaube, wie groß ist der Sektor Gesundheit noch, wie viel Geld wird da jedes Jahr ausgegeben für Medizin und den ganzen Kram, ist ja irre, oder?
Das weiß ich nicht, das ist gar nicht so mein Fokus. So das Medizinsystem, okay. Und welche Krankenkassen, was da für Gelder weggeht.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ne? Ja, klar, aber das, also mir ist das persönlich Schnuppe, so.
Ja, ja.
Ich bin da raus.
Ja, aber das sind halt Kosten, die man da eigentlich mit reindenken muss in die Landwirtschaft, ja, weil das sind ja Folgekosten.
Klar, klar, gigantisch. Der volkswirtschaftliche Schaden, wenn man es jetzt mal so ökonomisch betrachtet, ist irgendwo auch gigantisch. Ja, so, und das ist ja schon eine Betrachtung, die mir gar nicht so gefällt, so eine mechanistische Betrachtung. Was ist denn mit der Volksseele? Was ist denn mit der Freude im Land?
Ich wollte es gerade sagen, die Lebensqualität, die leidet massiv so daran. So, die müsste, ich meine, was ist denn das auch für eine, das muss ich noch sagen. Also, ich komme aus Norddeutschland, ich bin ja eigentlich Bremer Jung. Und in meiner Kindheit gab es da noch ganz, ganz viel Weiden und da waren die Tiere, da waren noch die Kühe und dazwischen waren die Gräben und da waren noch Kopfweiden überall. Man hat noch Körbe geflechtet und geflochten. So, ist alles weg so. Da gibt's keinen Baum mehr, wo du noch ein Herzle drin hast. Hier Frieda und Detlef so haben sich hier mal vereinigt so. Das ist für mich auch Kultur, also wo man sich dran erinnern kann. So, das ist einfach eine leere Landschaft. Die Bauern, die reden da teilweise von Kultur. Ja, Kultur ist halt nicht ein Maisacker 2x2 Kilometer. So, was ist das für eine Kultur? So, das ist halt gar nichts. Das ist einfach eine seelenlose Landschaft. Und das prangere ich schon sehr an, dass ich da sehe, so, da fehlt mir einfach die Liebe zu der Diversität. So, auf ihren Höfen haben sie dann hier noch ein paar Eichen stehen, aber es ist eigentlich eher so Zierde.
Ja, ne? Genau. Aber die geht Liebe gar nicht. Für das eigene Land, das ist ja, das geht ja. Ja. Wie groß ist das Fass, was ich aufmachen möchte? Das geht so los von der Selbstliebe. Na, da waren wir eben schon mal so ein bisschen dann der kleinere Bereich.
Ja,
und daraus ist dann so ein bisschen Identifikation mit der Region, mit dem Dorf, mit dem Landkreis, ja. Mit na, so traditionelle Werte. Und die werden ja in Wind und in alle Winde getragen derzeit.
Ja.
Und auch da bin ich davon überzeugt, dass das so gewollt ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Dynamik, die es gibt. Und daraus entsteht natürlich so eine Art, wie ist das Wort, Teilnahmslosigkeit.
Genau. Ja, und was ich auch nicht gelten lasse, das sagen dann immer viele Landwirte, mit denen rede, die da sowas machen, die sagen, ja, die Politik gibt uns das ja vor. Erstens gibt es Betriebe, die das nicht mitgemacht haben, die das anders gemacht haben, die noch die Solitärbaumreihen stehen haben oder große Obstbäume und das auch tatsächlich auch wirtschaftlich weiterbetrieben haben. Das heißt, ihr habt es einfach nur nicht hingekriegt. Ist kein Vorwurf, aber es ist, ihr könnt nicht behaupten, dass es immer nur die Politik ist, sondern ihr habt es auch zugelassen. Das muss man ja auch mal sagen. Und es gibt halt genügend Möglichkeiten jetzt auch, das zu ändern. Man muss ja nicht alles irgendwie jetzt gleich machen, aber dass man sich mal überlegt, ich ziehe wieder. Also ihr könnt ja auch eine kleine eigene Baumschule anlegen, ja, wo ihr mit Samen die Sachen selber zieht und dann verpflanzt, dann ist es auch nicht so teuer. Ihr müsst ja nicht immer gleich in Förderung gehen, weil die wollen dann immer Förderung haben. Die zahlt ihr doch doppelt, ja, weil die Steuereinnahmen, über die ihr alle so klagt, liebe Landwirte, was ich total nachvollziehen kann, warum sind die so hoch, ja? Weil der Staat ständig neue Förderungen mit ganz viel Bürokratie dran, das noch teuer ist. Natürlich, dann muss man auch mehr Steuern einnehmen, um das wieder bezahlen zu können. Das ist doch ein Teufelskreis so. Also deswegen, wer nach Förderung schreit, schreit auch nach mehr Steuern, ne? Ja. Und dann nach mehr Geld drucken, dass euer Geld dann noch weniger wert wird. Da ist ganz
viel kaputt. Das war verlockend, ne? Ich verstehe auch irgendwie, wie es, dass das eine Dynamik hat, dass das, na, jetzt kann man ein bisschen mehr produzieren, dann kann man nach größere Maschine, ist das weniger Arbeit und so, dass das so eine Dynamik angeht, aber es ist am Ende gegen die Natur gerichtet und am Ende zerfällt das wie so ein ausgehöhltes, du hast eben gesagt, die Kreidezähne, ist so alles ausgehöhlt, zerfällt, es zerbröckelt und man fährt mit dem Totenkopfzeichen dann irgendwie über seinen Acker und denkt sich, naja, irgendwie meine Kinder sind auch krank und meine Tante ist jetzt gerade an Turbokrebs gestorben und dies und das. Es geht dann irgendwann zugrunde, das System, oder?
So. Ja, das ist halt das Spannende, ne? Dass die Landwirte, die es dann anders gemacht haben, oft auch so Momente haben, wo sie einfach realisiert haben, was sie da machen, dass es halt auch ihre Kinder betrifft und dann festgestellt haben, ich will das einfach nicht. Und dann halt auch Wege gefunden haben, die auch nicht immer einfach waren. Also der Gabe Brown, der hat das eigentlich gelernt über fast den Ruin seines Betriebes, weil bei ihm nichts mehr gewachsen ist mit der Düngung. Und da hat er Hagelschäden und so. Der musste das halt echt ganz hart lernen. Also das Buch ist ja lesenswert von Gabe Brown. Aus toten Böden wird fruchtbare Erde. Und im Englischen From Dust to Soil heißt es, glaube ich. Also es ist eigentlich Pflichtlektüre für jeden Landwirt, würde ich sagen. Sei es drum. Genau, und das ist halt so, wo ich sage, die Lösungen sind alle da, holistisches Weidemanagement, Agroforst, kleinere Systeme wieder, nicht diese Riesenmaschinen, brauchen wir wieder mehr Manpower, Und dann, das ist auch wieder finanzierbar. Am Ende, wenn man mal über das Geldsystem redet, was wir dann ja gleich noch machen wollen. Genau, aber noch eine Sache ist, auch das, was viele nicht wissen, ist, wir verschwenden auch die ganze Zeit, wir haben ja in Deutschland ungefähr 35.000 Tonnen Grünschnitt pro Landkreis, was dann sehr ineffizient verkompostiert wird, also in meterhohen Rotten, die sehr trocken, sehr heiß gefahren werden, und dann wird dieser Humus, der da entsteht, also der in einer leider nicht so guten Qualität entsteht aufgrund der Rotteform, der wird dann ausgebracht und quasi verdüngt und dann zerfällt er wieder. Und da gibt's zum Beispiel jetzt den Dr. Johannes Eisenbach, der rausgefunden hat, wenn du halt diesen Kompost ein bisschen anders machst, das heißt nur 1,60 Meter macht er, glaube ich, 1,50 Meter hoch, 2 Meter breit, und dann geht da so ein Wühlwender durch, der in diese Heißrottephase am Anfang das alles immer wieder durchwendet. Wenn es dann über 60 Grad ein Stück weit gekommen ist, also zu heiß wird, dann wieder Sauerstoff reinbringt und das wieder feucht macht. Und die Intervalle vom Wenden werden dann geringer mit der abfallenden Temperatur, und der Prozess ist dann so nach 6 Wochen vorbei. So, und dann nimmt er diese Hügel und bepflanzt die. Das heißt, der bringt die nicht irgendwo hin und verstreut die dann, sondern er nimmt die so, wie sie sind, und bepflanzt die. Jedes Jahr, auch im Winter, also mit Winterpostelein, Feldsalat und so weiter. Ne? Ist in Griechenland, aber ist ein Deutscher. Das kann man in Deutschland hier genauso machen. Gibt auch schon Betriebe, die es teilweise tun. Das nennt er dann biozyklische Dauerhumuserde. Und das Spannende ist, dass der Humus sich dann stabilisiert, weil die Pflanzen das dann mit flüssigem Kohlenstoff versorgen, mit ihren Wurzelausscheidungen, mit den Zuckerverbindungen, die sie da reinbringen, und sich dann nämlich ein ganz, ganz stabiler Humus bildet. Der sackt noch ein bisschen ab, stabilisiert sich dann aber. Und das Spannende ist, der hat 20 Jahre alte Hügel, ja, wo er da 2001/2 mit angefangen hat. Und das sind die ertragreichsten Beete, wo die besten, gesündesten Pflanzen drauf wachsen. Der hat so Lollo Rosso Salate, hatte ich im Podcast mit ihm ein Bild drinne. Also kennt ihr auch aus dem Supermarkt diese krausen Salate. Da hat er einen, der füllt eine ganze Marktkiste aus, ist aber nicht irgendwie alt und irgendwie zäh, sondern knackfrisch, und selbst die unteren Blätter sind nicht gelb oder so, weil der Boden gar keine abbauenden Prozesse mehr hat. Das heißt, ihr habt da so einen Organismus Boden. So, das heißt, auch die gemüseproduzierenden Betriebe könnten über einen anderen Umgang mit dem Kompost, mit dem Humus dahin gehen, dass sie keinen Dünger mehr brauchen, nie wieder, und sogar wesentlich mehr produzieren könnten, qualitativer produzieren könnten. Und es ist halt aber natürlich klar, braucht man erstmal so viel Kompost. Aber da wir das jetzt in Deutschland eigentlich haben und also sehr ineffizient nutzen, weil wir das einfach ausstreuen und dann zerfällt das auch wieder als totes Salz auf den Acker, es zerfällt wieder und macht dann wieder eine Zwangsernährung, was ziemlich blöd ist. Klar hat das eine Düngewirkung, aber die wollen wir ja eben eigentlich nicht.
Weil wir immer, wenn ich noch mal kurz einhacke, weil wir immer so biochemisch draufschauen, da sind die Salz drin, dann muss man die da drauf tun, dann kann die Pflanze das essen. Das ist einfach viel zu kurz, weil wir die Mikroorganismen, ich sage jetzt mal das Wunder des Lebens und das Netzwerk Natur außer Acht lassen. Das ist einfach irgendwie, wenn man nur das kleine 1x1 kann man nicht Brücken bauen. So, das reicht nicht. Dann brauche ich ein bisschen höhere Mathematik zu. Das ist so, wie wir sind so in der Grundschule und glauben jetzt, ja, jetzt habe ich das gelernt, ich kann jetzt 3 Bohrklötze aufeinander sparen, jetzt baue ich mal irgendwie, keine Ahnung, ein Neum oder so. Ja, das geht nicht. Also dafür, das ist so ein primitives Verständnis. Es ist so eine traurige Zeit, weil wir uns so, wir leben in dieser Hybris von, wir glauben, wir wären die Krone der Schöpfung und wir können die tollsten Sachen machen, angeblich auf den Mond und auf den Mars fliegen und so weiter.
Aber mit dem goldenen Beduinenzelt. Nein, sorry.
Kriegen das immer noch nicht, obwohl das ja da ist. Es gibt ja die Menschen, es gibt auch das Wissen und so weiter. Ne? Im Grunde braucht es ja nur eine gewisse Ehrfurcht und ein gewisses Gottvertrauen dazu. Also wir haben das aber alles verloren. Gut, das ist im zweiten Teil machen wir das. Aber es ist so einfach letzten Endes. Und wir müssen uns das jetzt wieder erarbeiten, müssen da wieder zurückkommen. Aber es geht kein Weg dran vorbei. Ja? Oder wir machen wirklich Tabula Rasa und dann kann die Erde mal irgendwann wieder einen Neuanfang machen und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Darauf läuft es wahrscheinlich auch
hinaus. Wobei ich nicht glaube, dass der Mensch da wegzudenken ist. Also wir können ja sehr positiv wirken, also Thema Dauerwald und so weiter. Also wir können die Diversität und die Vielfalt da nämlich reinbringen und die Natur durchaus sehr, sehr stark anregen mit dem richtigen Verständnis davon oder mit einem anderen Verständnis davon. Richtig klingt schon wieder so, als wüsste ich da ganz, ganz viel. Darum geht's mir gar nicht, sondern ich sehe einfach, wie das Leben funktioniert oder habe eine Idee davon. Und immer, wenn man das Leben anregt, dann wird es produktiver und die Natur kennt eigentlich nur Überfluss. Ja, also ihr müsst euch mal vorstellen, eine Handvoll Erde hat mehr Leben, also verschiedene Organismen drinne, als es Menschen auf diesem Planeten gibt. Also wenn ihr auf so eine Kellerassel guckt, ja, mit einem Mikroskop und ihr erhöht immer die Vergrößerung, dann seht ihr, auf dem Panzer leben wieder Lebewesen, auf diesen Lebewesen leben wieder Lebewesen, darauf leben Viren, darauf, so, und das ist halt so einfach mindblowing, so, und wer das alles ignoriert und dann nur mit Chemie an die Pflanzenernährung rangeht, also das ist halt einfach aus meiner Sicht auch überholt, also bitte jetzt mal ein bisschen Lebendigkeit, so, ja. Genau, aber das ist eigentlich auch schon genug zum Thema Landwirtschaft, aber das sind halt immerhin, das ist halt die Hälfte der Fläche Deutschlands, die wir dann doch immer noch ziemlich bescheiden behandeln.
Ja. Daniel, unnötigerweise. Wir sind so an der Schmerzgrenze für YouTube-Ausstrahlung, für den YouTube, also eigentlich die aktuelle Aufmerksamkeitsspanne liegt ja ungefähr bei 2 Sekunden, jetzt sind wir bei 1 Stunde 3. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Sack zu. Hast du noch ein bisschen Zeit?
Ich habe noch Zeit, ja.
Okay, dann machen wir beide gleich weiter. Das geht dann auf Telegram weiter. Ja. Und dann reden wir noch ein bisschen über die Stadt und dann reden wir vor allen Dingen mal so ein bisschen Tacheles, wie ist es überhaupt dazu gekommen und so die ganz viele Sachen, die wir so angedeutet haben, lass uns da mal so ein bisschen freien Lauf. Okay?
Na klar.
Schön, dass du dabei warst. Erstmal vielleicht noch zum Abschluss hier, dass du dich nochmal kurz sagst, Waldgeister ist dein Kanal.
Wo genau, also ihr findet uns unter diewaldgeister.de, das ist unsere Homepage, wo wir euch versuchen, in ganz vielen Blogs und so Wissen zur Verfügung zu stellen und freuen uns natürlich auch über Unterstützung. Wir sind nämlich ein gemeinnütziger Verein, ich mache das quasi alles, ich bin krasser Überzeugungstäter, habt ihr vielleicht schon rausgehört. Und auf YouTube findet ihr eigentlich so das, was ich so ausprobiere und so die ganzen Techniken und wo ich dann auch immer wieder korrigiere, wenn ich was falsch gemacht habe oder neue Erkenntnisse habe, das findet ihr dann alles auf YouTube, genau.
Ja, mega. Okay, einfach hier unten auf den Link klicken, dann geht's zum Telegram-Kanal und dann gleich weiterhören. Schön, dass du dabei warst, Daniel, und bis gleich.
Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel, Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren. 360 Energy ist sogar mitotrop. Das heißt, es kann die Produktion neuer Mitochondrien anregen, deren Funktion verbessern und ebenso bei der Regeneration der Mitochondrien helfen. Du bekommst also mehr Energie, eine verbesserte Konzentration und unterstützt dein Gedächtnis. Denn deine Gehirnzellen brauchen besonders viel Energie. Mit 360 Energy bekommst du garantiert die höchste Wirksamkeit und Qualität ohne schädliche Zusatzstoffe. Hol dir jetzt die innovativste Energieformel ever. Den Link findest du in der Beschreibung oder in den Empfehlungen auf meiner Seite.
Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.